Die Auswahl von Einzelaktien ist doch recht komplex und zeitaufwendig, denn man muss ja wirklich die ganzen Details in dem einzelnen Unternehmen verstehen, bevor man dann seine Investitionsentscheidungen tätigt. Es gibt aber Gott sei Dank digitale Vermögensverwalter sowie Solidvest, die diese Einzelaktienauswahl für dich übernehmen und das schon seit vielen Jahren und auch sehr erfolgreich. Das Ganze basiert auf der Anlagephilosophie von Dr. Jens Erd, FMM, und wie diese Anlagephilosophie funktioniert genau und wie Solidvest Aktien auswählt und was Solidvest zu drei ganz konkreten Aktien zu sagen hat, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Bevor wir jetzt in das heutige Thema einsteigen, nochmal eine Information unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode Fidelity. Fidelity bietet erstklassige Investment- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger, Berater, aber auch Privatkunden an. Und für den Start deiner eigenen Vorsorgelösung bietet Fidelity eine Neukundenaktion bis zum 31. Oktober an. Bei Eröffnung eines Depots und der Anlage eines Sparplans ab 25 Euro monatlich gibt es nun erstmals eine Prämie von 50 Euro. Mit dem Fidelity Fonddepot könnt ihr aus über 10.000 Fonds und mehr als 1.000 ETFs euer individuelles Portfolio selbst zusammenstellen. Neben Sparplänen bietet Fidelity auch VL-Sparpläne und sogar Auszahlungspläne an. Derzeit stehen 416 ETFs für die Anlage in einem VL-Vertrag zur Verfügung, alles ohne Ordergebühren. Für diejenigen, die gerne Hilfe in Anspruch nehmen, steht auch ein Expertenteam kostenlos zur Seite. Startet also jetzt mit eurem Ansparziel und sichert euch die Prämie bis 31. Oktober 2024. Alle Informationen zu der Fidelity Neukundenaktion findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. So, nun aber weiter zu unserem aktuellen Thema. Wir sprechen ja heute über einzelne Aktien und dieses Gespräch über die Aktien soll bitte nicht von dir als Anlageberatung oder Anlageempfehlung verstanden werden. Du musst natürlich, bevor du deine Anlageentscheidung triffst, dich selbst ausführlich mit den jeweiligen Aktien auseinandersetzen. Bitte beachte da auch nochmal die entsprechenden Risikohinweise. Die findest du in der Folgenbeschreibung dieser Podcast-Episode. So, jetzt aber direkt in das Gespräch mit Sebastian Hasanack hier in unserem Münchner Studio. Viel Spaß! Ja, Sebastian, herzlich willkommen hier in München. Du bist heute, weiß nicht, bist du auch mit dem Fahrrad gekommen? Du bist ja so ein begeisterter Fahrradfahrer, was man so mitbekommt. Oder bist du mit dem Bus oder mit der Bahn oder mit dem Taxi gekommen?
Ich bin tatsächlich zu Fuß gekommen. Ach, also was? Ich wohne nicht so furchtbar weit weg. Aber wäre es ein bisschen weiter gewesen, hast absolut recht, hätte ich das Fahrrad genommen, keine Frage.
Ja, also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sebastian, wir wollen ja heute mal über Aktien sprechen, da kommen wir dann nachher dazu. Warum habe ich dich eingeladen? Weil ihr natürlich auch mit Solidvest, dem digitalen Vermögensverwalter von Dr. Jens Erd, mit Aktien zu tun habt, anders als andere digitale Vermögensverwalter. Und darüber soll es eben heute gehen und dann eben auch um ein paar Einzelwerte. Magst du vielleicht zum Start mal kurz beschreiben, was Solidvest eigentlich ist und was ihr so macht?
Ja, total gerne. Also Solidvest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Capital AG. Vielleicht fange ich da ganz kurz an. Wer ist eigentlich die DJE? Ist vielleicht vielen gar nicht so bekannt. Wir sind eine der führenden unabhängigen Adressen, Asset Manager im deutschsprachigen Raum. Unter den Top 3, wenn man mal so auf das verwaltete Vermögen schaut, an Kundengeldern, die wir haben, sitzen hier gar nicht so weit weg. Also da fahre ich wirklich öfters mit dem Fahrrad hin, nämlich in Pullach, haben aber auch Niederlassungen in Frankfurt, in Luxemburg, in Köln und so weiter. Und sind seit, und das ist vielleicht besonders, seit über 50 Jahren am Markt aktiv und verwalten Geld für Kunden. Was machen wir jetzt bei Solidvest genau? Letzten Endes stellen wir mit Solidvest den Zugang zur Expertise der DJE. Das heißt, wir haben ein Research-Team, die analysieren Unternehmen, schauen sich Geschäftsmodelle an, machen all dies. Und mit Solidvest habe ich sozusagen als Kunde die Möglichkeit, genau da rein zu investieren. Und zwar habe ich im Solidvest-Portfolio, und dann höre ich auch mit dem Werbesprech auf, habe ich 30 Titel, 20 Anleihen. Das heißt, das ist genau die DNA eigentlich unseres Hauses und auch schon seit immer gewesen, die wir mit Solidvest eben unseren Kunden ermöglichen. Und da finde ich es vielleicht abschließend noch ganz interessant. Wir haben natürlich auch eine klassische Vermögensverwaltung, die also ab einer Million losgeht. Und da sind wir mit Solidvest sozusagen angedockt und bieten sozusagen den Kunden ein recht ähnliches Investitions- oder Allokationsspektrum wie auch in der klassischen Vermögensverwaltung.
Und das unterscheidet euch ja eigentlich dann von dem klassischen digitalen Vermögensverwalter, weil wir ja aus der ETF-Welt eher kommen. Da nutzen die ja meistens dann ETFs, bauen so eine strategische Allokation zusammen und dann letztendlich hat man aber in einen Strauß von ETFs investiert. Und bei euch, wie du schon gesagt hast, Einzelaktien und Anleihen. Das heißt, ist das Risiko dann höher, wenn man in Einzelaktien investiert, oder dadurch, dass ihr mehrere habt, ist das ganz gut ausbalanciert?
Genau, also ich glaube, mit diesen 50 Positionen, die wir haben, sind wir gut diversifiziert, weil die kaufen wir sozusagen weltweit. Mhm. Und grundsätzlich, wir managen die Positionen ja aktiv. Das heißt, wenn wir sehen, dass sich die Welt draußen verändert, dann passen wir das Portfolio auch entsprechend an. Da war natürlich Corona mal sehr prägnant, was sozusagen Portfolioanpassung angeht, aber auch nach vorne geblickt, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, ist es so, dass wir eben aktiv tätig werden und neben der Performance auch immer solche Themen wie Volatilität, Drawdown, diese Dinge sozusagen berücksichtigen und uns damit eher nahe der Vermögensverwaltung fühlen als sozusagen des passiven Investierens.
Das ist ja dann eigentlich was, wo man normalerweise, du hast schon gesagt, mit größeres Geld hinbringen muss zu einer Vermögensverwaltung. Habt ihr runtergebrochen auf einen standardisierte Form für kleine Geldbeutel.
Genau so kann man es zusammenfassen, geht ab 10.000 Euro.
Jetzt hast du DJE gesagt, das heißt ja nicht DJ oder sowas, das heißt ja Dr. Jens Erhardt.
Absolut.
Richtig, das ist ja sozusagen der Gründer von der Firma und Dr. Jens Erhardt steht ja auch für eine ganz spezielle Art von, ja, ist es eine Anlagephilosophie oder Herangehensweise, wie er Einzelaktien auswählt. Kannst du dazu auch noch was erzählen?
Ja, sehr gerne. Genau, also das würde ich mal als Philosophie greifen wollen. Das ist letztlich die FMM-Strategie, auch vielen bekannt im Markt. Also wir analysieren sozusagen fundamental. Wir schauen uns die monetären Bedingungen an und auch die Markttechnik. Was bedeutet das? Fundamental ist natürlich der Blick auf Konjunktur, auf die Unternehmung selbst. Die monetäre Welt, die ist natürlich gerade in den letzten, ja, in der letzten Dekade, muss man fast sagen, maximal entscheidend gewesen. Das heißt, wie sieht es um die Zinsen aus? Wie steht die Inflation? Was macht die Geldmenge gerade? Also die Themen, die wirklich den Markt bewegt haben in der letzten Zeit. Und die Markttechnik finde ich auch immer interessant. Ist vielleicht auch besonders für ein eher value-getriebenes Haus, das nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns ja mit anderen Marktteilnehmern. Und was die tun, ist auch wichtig. Und daraus lassen sich entsprechend des Sentiments oder eben anderer Faktoren Entscheidungen dann nochmal auf taktischer, auf kurzfristiger Ebene feinschleifen. Mhm. Ja. Insofern ist das sozusagen die Philosophie. Daneben gibt es natürlich auch einen Investmentprozess, wenn ich da gleich einhaken darf. Ja, das ist sozusagen top-down und bottom-up. Wir schauen uns beide Richtungen an, also kommen sozusagen aus der volkswirtschaftlichen Welt einmal von oben runter und dann eben bottom-up, sozusagen von der Unternehmung, wo unsere Analysten aktiv sind, wo mit Unternehmenslenkern gesprochen wird. Die reisen sozusagen zu unseren Investitionsthemen tatsächlich hin, schauen sich das Lager vor Ort an, sprechen mit den CEOs und CFOs. Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Also da ist sozusagen ein Scoring-Modell im Hintergrund an der Seite, was nachher dann sozusagen im Mittelpunkt das Portfolio und die tatsächlich echte Investition für den Kunden dann herausfindet.
Wir haben ja im Vorgespräch mal überlegt, wie könnte man dieses Gespräch heute maximal interessant machen. Und da haben wir dann eine Gemeinsamkeit festgestellt. Ja. Und zwar auf der einen Seite habt ihr ja eine ganze Menge Investmentfonds, die man auch so normal kaufen kann. Und man kann ja bei den Investmentfonds auch immer sehen, wie man investiert ist oder in was, zumindest meistens in die Top-10-Holdings, kann man sehen.
Genau.
Und ich habe dann das Gleiche bei uns gemacht, habe in den Finanzmanager, in unserem Portfolio-Tracker geschaut und habe mal geguckt, was für Aktien sind denn da besonders beliebt. Und dann habe ich dir da eine Liste geschickt und du hast gesagt, zu den Werten könnte ich auch was sagen oder da habt ihr eine Meinung dazu. Und jetzt hätte ich mal gesagt, wir schauen uns mal diese Aktien an.
Erstmal spannend, dass wir so eine Überdeckung haben, gerade bei diesen Werten, mit eurer Community sozusagen, unseren Top-10-Positionen in dem DVD Multi-Asset in Trends. Also total cool.
Ja, man sagt ja immer die Weisheit der Masse und vielleicht schlägt ihr dazu. Also wir haben mal drei Aktien rausgepickt. Ja, das ist einmal Sumitomo Mitsui Financial Group. Da muss man dazu sagen, die war jetzt auch bei uns in den Holdings, aber nicht unter den Top-Holdings. Aber wir dachten, das könnte auch, wenn man sich die anderen anschaut, das erklärt sich gleich, dann eine schöne Abrundung sein. Also ist auf jeden Fall mit Beständen bei uns. Dann haben wir die Apple-Aktie. Also das ja kann ja jeder irgendwie sich eine Meinung dazu binden. Haben auch sehr viele im Bestand. Und dann haben wir noch die Allianz mitgenommen. Das heißt, wir haben einmal so eine Finanzbankengruppe, einmal ein Technologieunternehmen und einmal eine klassische Versicherung. Ja. Sollen wir mit welcher anfangen?
Ja, dann gerne vielleicht mit der japanischen, der so ein bisschen der Underdog bei euch scheinbar noch ist. Macht doch Sinn, darüber mal zu starten.
Ja, ich glaube, japanische Aktien waren ja in den letzten Monaten super attraktiv, wegen den Währungsveränderungen, die wir da hatten. Da hat sich ja auch bei den Zinsen sehr viel getan, also eine Top-Performance gewesen. Da sieht man, dass seit Januar 2023 ungefähr 80%, ziemlich genau 80% plus ist. Was macht das Unternehmen und warum habt ihr die im Portfolio?
Ja, gerne. Fange ich mal an. Also erstmal, das ist, weißt vielleicht, ist die drittgrößte Bank, die wir in Japan haben, sozusagen international, aber dazu auch tätig. Hat Privatkunden, hat Firmenkunden, also im Leasinggeschäft, Finanzierung, Wertpapier, sozusagen die whole bunch. Was ist spannend, gerade mit Blick auf den japanischen Markt, es hat sozusagen regulatorische Veränderungen gegeben und infolgedessen nehmen die M&A-Aktivitäten im japanischen Markt gerade stark zu, sozusagen die Entflechtung der Japan AG. Da passieren viele Dinge und da ist natürlich gerade, oder da sind Banken, die so aufgestellt sind, dass sie eben Auslandsgeschäft auf der einen Seite machen, aber auch im Inlandsgeschäft gut aufgestellt sind, mit einem soliden Investmentbanking sozusagen aktiv sind, sind natürlich spannend vor Hintergrund eben solcher regulatorischen Veränderungen.
Die also die Geschäftsbeziehungen auch zu den Unternehmen
absolut,
quasi haben.
Absolut. Ja,
also da direkten Kontakt.
Absolut, haben. Genau. Also das ist natürlich spannend. Darauf sollte man, glaube ich, gerade achten. Oder wir können auch grundsätzlich mal kurz über das Thema Japan an sich sprechen. Da ist ja wirklich viel passiert. Du hast sicherlich mitbekommen, Bank of Japan hat sich geäußert zur Entwicklung der Zinsen. Daraufhin gab es ja quasi einen Strudel und eigentlich sind alle Werte nach unten gezogen worden. Und das fanden wir super interessant, weil man muss genau darauf achten, welche Werte leiden denn sozusagen unter einem veränderten Zinsumfeld und welche wiederum eigentlich nicht. Und da gibt es Werte wie auch eine Tokyo Marine, auch in den Top 10 bei uns, oder eben auch eben die Banken, die entsprechend natürlich bei höheren Zinsen eigentlich profitieren. Und das war schon eigentlich eine super interessante Situation, sich das genau zum Zeitpunkt sozusagen dieser Äußerung, wo alles gefallen ist, anzuschauen, um zu überlegen, ist das ein differenzierter Abverkauf oder nicht so differenziert gerade? Und ja, in der Tat tatsächlich macht das total Sinn. Und ich glaube, wir haben da gerade eine ganz besondere Situation, weil eben diese Normalisierung auf der Zinsseite in Japan, das birgt ganz viel Veränderung, aber auch Risiken natürlich, ja, keine Frage.
Und wenn jetzt so Übernahmen, Merger and Acquisition stattfinden, ist es dann nicht eher was von amerikanischen Banken auch dominiert wird? Hätte ich jetzt irgendwie angenommen, dass da so die großen Goldman Sachs, JP Morgan da mit ihren Investmentabteilungen da aktiv sind?
Sicherlich auch, vermutlich im Konsortium. Aber der Player vor Ort spielt ganz wesentlich eine Rolle. Und insofern sollte man sich die Banken in Japan tatsächlich genau anschauen. Ich meine, nochmal so ein bisschen weiter auf die Key Facts geblickt, vielleicht ganz konkret zu der Bank. Eine super solide Dividendenrendite. Das Thema passt, die liegen irgendwie bei 3% aktuell. Aktienrückkäufe sind halt auch immer ein Thema. Klar, Risiken sind natürlich, was passiert, wenn der Yen dreht, wie werden die Reaktionen auf der Zinsseite konkret sein, wie läuft das Ganze weiter. Das ganze Chance-Risiko gehört immer zusammen bei der Betrachtung. Aber grundsätzlich mit Blick auf das Unternehmen und warum haben wir die sozusagen auch im Portfolio, kommen wir sozusagen aus der Perspektive, ja.
Jetzt hatte ich ja gesagt, die hat ja eine relativ gute Performance schon gehabt, aber wenn man sich die japanischen Aktienmärkte anschaut, mein Chart hier geht Januar 2020, da hat die ja mehr oder weniger negativ bis gar keine Performance über mehrere Jahre gemacht.
Ja.
Ist es jetzt so eine Aufbruchstimmung? Also gehören japanische Aktien jetzt einfach grundsätzlich wieder in ein Portfolio?
Ja.
Ist es jetzt immer noch interessant oder ist da...
Möchte ich nicht general für sprechen für japanische Aktien, aber vielleicht um dieses Thema Notenbank nochmal einzuordnen, um die Zahlen mal konkret auch auszusprechen, was ist passiert? Also wir sind auf dem kurzen Ende, also Zinsstrukturkurve geblickt, ganz vorne sozusagen nahe Tagesfestgelder, sind wir gekommen von -0,1 nach +0,25. Ist erstmal noch kein Beinbruch. Das lange Ende nochmal angeschaut, da sind wir von +0 auf 1 angestiegen. Auch das ist kein Beinbruch. Die nächste Frage ist ja immer, warum machen die das eigentlich? Und da wird es, glaube ich, dann interessant. Die machen das, weil sie sich das leisten können schlussendlich. Das heißt, was beobachten wir gerade in Japan? Wir sehen sozusagen, dass der Arbeitsmarkt sich gut entwickelt, Arbeitslosenquote runter, Löhne steigen. Wenn die Löhne steigen, was passiert das Nächste? Das ist sozusagen der VWL 1.0-Kurs, Philips-Kurve, wer sich noch dran erinnern kann, dann haben wir sozusagen ein Inflationsszenario. Und das ist ja genau das, was Japan eigentlich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, nicht mehr hatte, sondern wir waren ja in der Deflation gefangen. Insofern ist das mal ein tolles Signal für den japanischen Markt grundsätzlich. Und ja, vielleicht mit Blick auf, die ist schon sehr gut gelaufen. Ich sag's immer so, der Rückspiegel ist das eine, der Blick nach vorne sozusagen das andere. Wenn wir mal dieses Thema vielleicht als Szenario uns ansehen, dass in den USA vielleicht dann doch das Soft Landing kommen könnte. Ich glaube, die Bank of America hat zuletzt da nochmal eine interessante Studie auch zu rausgelassen, dann haben wir natürlich gerade mit der Verwurzelung sozusagen in beiden Märkten eine interessante Option, dass sozusagen nach dem Soft Landing ein Pickup folgt und an dem Pickup natürlich dann entsprechend auch eben die beteiligt sind, die sozusagen in beiden Welten unterwegs sein können. Ich rede hier immer im Konjunktiv, insofern ich will da nochmal Chance und Risiko betonen. Ja. Ich glaube, wichtig für jeden, der am Kapitalmarkt aktiv ist, ist, sich genau diese Gedanken zu machen, aber ich gebe gerne so mal den Impuls rein, worüber denken wir nach. und das einfach mal mitnehmen.
Ja. Ich meine, Finanzinstitute, du hast es vorhin schon erwähnt, man hat es ja in Deutschland auch gesehen, die Zinsen sind gestiegen, da war jetzt der Zinsanstieg natürlich deutlich größer.
Ja. Ja.
Aber was haben die Banken gemacht? Die haben natürlich erstmal den Zins nicht weitergegeben. Ja. Ja. Das heißt, die Marge, was auf die Einlagen sozusagen verdient wird, hat sich erhöht. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch was in Japan grundsätzlich gilt, vielleicht noch auf einem kleineren Niveau. Also ist wahrscheinlich dann mit auch ein Grund, plus die genannten Gründe, warum die Aktie so gestiegen ist.
Ja, genau, absolut. Ja.
Gehen wir doch mal weiter zu, würde ich sagen, jedermanns Liebling, aber es ist ja gar nicht mehr jedermanns Liebling, weil Warren Buffett hat ja jetzt verkauft oder zum Beispiel einen großen Teil verkauft. Also wir sprechen natürlich über Apple. Warum habt ihr die im Portfolio?
Ja, Apple, klar, brauche ich, glaube ich, gar nicht groß erklären. Ja,
irgendwie jeder ETF-Anleger hat Apple im Portfolio.
Ach, warum denn nur?
Also, nur Warren Buffett eben
nicht. Ne? Ja, klar, die Marktkapitalisierung schreibt natürlich auch gerade in den Indexprodukten da immer an. Aber vom Prinzip Apple, schauen wir uns nochmal an. Alles, was obvious ist, lasse ich mal vor der Klammer, da kennen wir uns, glaube ich, alle aus. Mhm. Aber wir haben sozusagen Software, das wird vielleicht gleich noch interessant, Software, Hardware und wir haben Service. Konkret Service finde ich auch spannend, da haben die Kollegin oder in Apple, bei Apple gibt es zweistellige Wachstumsraten im Servicebereich und der macht ein Drittel sozusagen des Geschäftes aus. Was ist Service bei Apple? Vielleicht auch interessant, das sind solche Themen wie TV Plus, das ist Apple Music, das ist Apple Fitness, Apple Care, dann ist das Hosting-Angebot. Also es gibt viele sozusagen Randthemen, wo Apple in interessante Revenue-Streams reinkommt. Der Apple Store an sich ein geschlossenes System, auch spannend. Also da passiert wahnsinnig viel. Dann haben wir natürlich eben die Hardware. Keine Frage, sprechen vielleicht gleich noch zu. Und wir haben aber auch das Thema Software. Und ich glaube, die drei Themen muss man gemeinsam betrachten. Und dann können wir mal überlegen, wo sozusagen die Wachstumstreiber für die Zukunft liegen können. Und ganz konkret ist das natürlich KI bei Apple, keine Frage. Und KI, wenn wir da mal tiefer eingehen, was kann das bedeuten? Oder warum finde ich KI so interessant konkret bei Apple? Apple hat natürlich einen riesen Vorteil und das werden vermutlich auch alle Samsung-User sehen. Ich habe das Handy immer bei mir und ich habe das Handy sozusagen auch oft an meinem Ohr. Und wenn es nicht an meinem Ohr ist, dann ist es vielleicht, sind es die Earpods. Das heißt, dieser direkte Zugang zur KI und dieser Endkundenzugang zu KI, da ist Apple unseres Erachtens sehr weit vorne. Jetzt muss natürlich Apple liefern und das ist so ein bisschen der Blick nach vorne. Mhm. Wie wird dann diese Apple Intelligence KI tatsächlich aussehen? Was wird die können? Die Siri 2.0, wenn man sie so nennen mag. Aber tatsächlich ist das natürlich eine ganz interessante Wachstumsstory mit Blick bei Apple, weil KI und dann aber direkt am Menschen dran, sozusagen nicht im Kopf, das kann dann vielleicht ein anderer noch, aber zumindest am Kopf.
Ja.
Das ist zumindest am Kopf und das finden wir natürlich spannend und das ist dann Software an der Stelle. Auf der Hardware-Seite vermutlich haben es viele gesehen, die letzte Keynote ist ja immer so ein Highlight für jeden, der Apple-Produkte auch nutzt. Das fand ich persönlich jetzt mal gesprochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auch enttäuschend. Also Knopf an der Seite, na gut.
Und neuer Stecker, na gut. Aber das ist so ein Trend, den ich überhaupt sehe bei Apple. Ich meine, Apple's Business hängt immer noch sehr stark am iPhone.
Ja.
Und ich weiß nicht, vor 5-6 Jahren, da hat man immer gesagt, oh, jetzt muss ich mir mal das Neue kaufen, weil da ist die Batterielaufzeit länger. Gab es ja mal eine Phase, wo das Batteriethema sehr wichtig ist. Jetzt ist es ja nicht mehr so wichtig. Dann gab es vielleicht mal, eine bessere Kamera. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt 48 Megapixel oder 49 Pixel hat, das sind ja minimalste Veränderungen, wo man einfach jetzt auch im Freundeskreis immer mehr hört, nee, ich setze jetzt mal aus oder ich warte jetzt mal, behalte das länger. Und deswegen glaube ich, dass da schon eher ein Risiko besteht, aus meiner Sicht bei Apple. Ich habe selber Apple-Aktien und natürlich in den ETFs auch. Finde das Unternehmen aus den genannten Gründen, wo du gesagt hast, auch gut, dass es alles eine Plattform ist.
Ja.
Hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt.
Ja.
Wir haben im Büro hier auch überall Apple-Geräte, das wartungsfrei, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Hat viele, viele Vorteile für die Nutzer, aber da schwingen schon auch einige Risiken mit momentan, ob das wirklich so funktioniert.
Ja.
Und noch einen anderen Aspekt, den ich vielleicht reinbringen will, das Thema AI im Bereich jetzt bei Apple. Ist es wirklich ein Service, wo Leute auch zum Beispiel dann bereit sind zu bezahlen, also zumindest zum Beispiel über ein Abo oder sowas? Oder ist es dann nur eine Erwartung, die man sagt, ich hätte gern die Funktion und die muss einfach drin sein? Also ich meine, das ist, vielleicht kann Apple ihre iPhone-Margen etwas stabiler halten, Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ein Kunde wirklich dafür was bezahlt für diese Funktionen, die jetzt da so vorgestellt werden.
Die Frage ist immer, muss er das? Und wenn man nochmal so grundsätzlich ins Geschäftsmodell von Apple schaut, geht man natürlich, und so funktioniert das Geschäftsmodell ja, von steigenden Nutzerzahlen erstmal aus. Das heißt, ich glaube, wenn der Trigger der ist, dass die, ich nenne sie mal Siri 2.0 sozusagen, es schafft, mehr Nutzer zu produzieren, dann ist die Verwertungskette, die daran anschließt, meines Erachtens nahezu perfekt bei Apple. Mhm. Das heißt, das muss passieren, keine Frage. Und dieses Thema, was du gerade ansprachst, dieser Upgrade, also dieser Erneuerungszyklus bei der Hardware, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, das iPhone 16 war nicht der große Wurf. Zumindest nicht das, was obvious ist, was wir an Knöpfen und Schaltern sehen. Wir werden mal schauen, was die Software sozusagen noch kann und was dann die Prozessoren und all dies eben mitbringen. Vielleicht ist es dann auch das iPhone 17, das werden wir halt sehen. Mhm. Aber vom Prinzip her glauben wir schon, dass so diese Basiskomponenten, die Apple geschaffen hat und natürlich auch die Loyalty, die da ist, die wahnsinnig hohen Wert meines Erachtens hat, das ist gut. Mhm. Schwierigkeiten sind sicherlich chinesischer Markt. Ich glaube, Umsatzanteil von Apple liegt irgendwo bei 15%, einfach aufgrund des lokalen Wettbewerbs. Sicherlich ein Thema, wo Apple dran arbeiten muss, keine Frage, als potenzielles Risiko. Der Markt ist groß, er entwickelt sich, da passieren viele Dinge. Aber tatsächlich, also ich glaube, Fokus kann oder sollte sein Software an der Stelle. Und da werden dann die Kollegen überzeugen müssen. Mhm.
Ja. Warum glaubst du, dass Warren Buffett Aktien verkauft hat?
Ja, das ist natürlich total interessant. Das haben wir uns auch sehr genau angesehen, warum das so ist und was da eigentlich passiert ist. Also mal konkret gesprochen, Warren Buffett ist mit Start, glaube ich, 2016 bei Apple rein und hat dann sukzessive erhöht. Die Position hatte dann am Ende eine Größe von nahe 180 Milliarden Dollar. Was ist passiert? Warren Buffett hat diese Position nahezu halbiert zum 30.06. hin. Wenn man dann hört, was hat er denn auf der Hauptversammlung von Berkshire dazu gesagt, kommen natürlich so Themen wie, hey, es hat einen Steuerhintergrund und solche Sachen. Mhm. Nochmal tiefer geblickt oder mal, ich sag mal, in Kombination, wie Berkshire grundsätzlich aufgestellt ist, vermuten wir eher, dass es mal eine Gewinnmitnahme war. Also so wie wir das in unserem Portfolio auch mal machen, wenn Wert extremst gut gelaufen ist und zu einer gewissen Größe dann gibt es mal eine Gewinnmitnahme, es wird abgebaut. Und Berkshire ist mal grundsätzlich, oder Warren Buffett ist grundsätzlich mal eher verhalten positioniert mit Blick auf US-Konjunktur, mit Blick auf unklare Zinsentwicklung. Wenn wir jetzt sehen, wie es weitergeht, aber grundsätzlich sind da die Stimmungen eher schwierig. Insofern ist da per se eine recht große taktische Kasse aufgebaut worden. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen mit Berkshire dabei beschäftigt, zuletzt waren da auch noch mal recht positive Äußerungen grundsätzlich zu Apple. Also Kundenbasis wurde noch mal gelobt. Das Thema Preissetzungsmacht ist eben so ein Thema. Also ist Apple mega stark, hängt so ein bisschen zusammen. Loyale Kunden, ja, die kaufen die Produkte, auch wenn sie 10% teurer sind. Mhm. War aber auch nochmal ein Statement von Buffett, eben auch im Kontext sozusagen des Verkaufes, dass man grundsätzlich das Unternehmen gut findet, aber vielleicht aus eben struktureller und strategischer Sicht seine Position jetzt dann doch mal abbaut. Vielleicht interessant, Buffett ist immer noch der größte Einzelaktionär von Apple.
Mhm. Ja, man muss ja immer gucken, und das macht sich halt immer gut als Schlagzeile. Warren Buffett, reichster Mann der Welt sozusagen, erfolgreichster
Investor. Ja, was steckt dahinter?
Verkauft. So, ja. Genau. Aber ich meine, wenn man es so betrachtet, wie du es gerade beschrieben hast, man baut einen Anteil ab, man reduziert den, baut Cash auf, weil man in seinem Portfolio-Kontext etwas anderes macht oder was anderes vielleicht fordert oder erwartet. Ja. Dann hat das ja nichts im Zweifelsfall mit dem Unternehmen zu tun. Das ist ja ungefähr genauso, wie wenn man ein Rebalancing macht in seinem Portfolio. Dann verkauft man auch irgendwas, was vielleicht gerade gut steht und kauft was rein, was gerade nicht so toll gelaufen ist. Genau. Aber es hat halt eine strategische, ist ein strategisches Vorgehen im Rahmen der Gesamtstrategie. Ja. Kann sein, dass es da ist, ja. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, großer Fan auch von Apple aus verschiedenen privaten Anwendungsgründen und auch in der Firma, wie ich es eben schon erwähnt hatte. Und bin aber mal gespannt, was da als nächstes kommt. Ja. Weil ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, wenn die so in die Richtung Autoproduktion da gegangen wären. Aber
das wäre natürlich Wahnsinn.
Da haben sie ja eher komplett wieder sich zurückgezogen.
Ja, wir werden es sehen.
Nachdem die Automobilbranche jetzt so unter Druck ist, kommen die Betriebssysteme von Google und von Apple jetzt dann doch mal in die Software, also die Software in die Autos rein. Ja.
Wäre verrückt, würde wahrscheinlich der Geschwindigkeit und all dem gut tun.
Ja, aber wahrscheinlich der eigenen Marke nicht. Dann ist es halt nicht mehr ein Porsche, sondern ist es dann hinten runter ein Apple-Auto. Ja, vielleicht. Gut, schauen wir uns den dritten Wert an, Allianz. Mhm. braucht man, glaube ich, auch nicht erklären. Große Versicherung im Lebensversicherungsbereich, im Risikolebensversicherungsbereich, Asset Manager. Warum ist das jetzt ein Wert, der bei euch im Portfolio ist? Wir oder ich vielmehr habe den immer wieder in einer Präsentation bei mir, wenn es zum Thema Dividendenrendite geht.
Absolut,
weil man da so schön langfristig zeigen kann, wie die konstant eigentlich über die Jahre gestiegen ist.
Ja.
Aber das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung,
ist
die bei euch im Portfolio?
Ja, ja, aber die Dividende bei Allianz ist ja ein Fixpunkt, das sagen die ja auch immer konkret. Also Dividende jedes Jahr ein Tick höher, eigentlich ein Tick über der Inflation sollte das Dividendenwachstum sein. Mhm. Was dann übrig bleibt, fließt aber auch noch oft in Aktienrückkäufe, was nun positiv für den Aktienkurs ist. Mhm. Insofern, ja, absolut, also richtiger Punkt, Dividendenallianz. Mal grundsätzlich mal zusammengefasst, was macht die Allianz und wo ist die Allianz so unterwegs? Versicherungsgeschäft global, diverse Töchter. Finde ich übrigens spannend, die Allianz ist in 70 Ländern der Welt tätig. Jetzt mal Frage an dich, wie viele Länder hat die Welt?
120 oder so?
193. Das war gemein, aber 193 Länder hat die Welt. Da kann man so mal ungefähr sehen, wo die Allianz schon überall ist.
Überall mit Allianz-Agenturen.
wo aber vielleicht auch noch nicht. Also insofern finde ich schon spannend, wie die aufgestellt sind. Mal so ein paar Eckdaten, die haben irgendwie gerade über 120 Millionen Privat- und Unternehmenskunden mal so in deren Pool drin, 158.000 Mitarbeiter, auch das operative Ergebnis, 14 Milliarden jetzt zuletzt. Die Verteilung finde ich auch interessant und das ist eigentlich gleich auch so ein Anknüpfungspunkt. 42% davon eben klassisch Schaden, Unfallversicherung, 36% Leben, Krankenversicherung, 22% im Asset Management. Und das hat vielleicht nicht so jeder auf der Pfanne, finden wir aber gerade schon auch mal bemerkenswert. Da ist ja PIMCO sozusagen als Tochter angeschlossen für das US-Geschäft, speziell im Bond-Bereich. Und die Asset Manager haben vielleicht in vielen Segmenten es etwas schwierig gehabt, was aber ganz gut war, und das war natürlich auch den steigenden Zinsen geschuldet, ist sozusagen das Bereich der Anleihen, der Bonds. Und da sehen wir, oder das ist klassischerweise so, dass eben bei einer positiven Zinsentwicklung eben Rentenmanager davon profitieren, aufgrund der Asset Flows. Leute kaufen auf einmal wieder Rentenfonds, relativ simpel.
Also es fließen Gelder rein, die
absolut
wieder verwaltet werden,
die wieder verwaltet,
dann Einnahmen generiert
absolut
werden.
Absolut, und dann genau, davon werden dann wieder Fees genommen. Und diesen Effekt sieht man jetzt mal mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmungen immer erst sozusagen mit Nachzug. Und daher ist es total spannend, weil das ist wirklich einer der Big Player im Bereich Bonds in den USA. Eigentlich global. Also insofern total spannend, da ist viel passiert. Und das Segment schauen wir uns halt entsprechend sehr speziell an. Ja, genau. Also Fixpunkt Dividende ist da sicherlich auch immer ein Thema bei der Allianz, der wesentlich ist. Was ist bei der Allianz vielleicht nochmal auch hervorzuheben? Die Allianz, du sagtest es gerade schon, hat eben diese Generalagenturen, das vielleicht mal abstrahiert betrachtet. Schlussendlich hat die Allianz ja eine sehr lange Wertschöpfungskette, die sozusagen von der Produktion des Produktes, so nennen wir es einfach mal, Versicherung, bis runter geht zum Vertrieb. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, wenn man sich andere Versicherungen oder auch Asset Manager anguckt, die diesen Zugang in dem Sinne nicht haben.
Die arbeiten mit Maklern zusammen.
Genau. Da gibt es dann wieder Pricingsabhängigkeiten, da gibt es eine Regulatorik, die gegebenenfalls dazukommen kann. Insofern macht es das Geschäftsmodell erstmal sehr robust und das gilt nicht nur für eine Allianz, sondern schlussendlich ja für jeden, der sozusagen über so eine lange Wertschöpfungskette von A bis Z letzten Endes verfügt. Auch Risiko natürlich ist teuer, muss unterhalten werden, hängen viel Abhängigkeiten drin. Aber es ist grundsätzlich mal was, auf das man meines Erachtens schauen sollte. Dann glauben wir, dass grundsätzlich mal der Trend in Richtung kapitalmarktnaher Produkte geht in Zukunft. Was bei den Versicherern sicherlich auch eine große Rolle ist. Ich glaube, du hattest das letztens auch nochmal, das Altersvorsorgedepot.
Ja, genau.
Also das heißt, kapitalmarktnahe Produkte mal generally, die werden irgendwie wesentlicher. Und insofern glaube ich, ist auch das für Anbieter, die in dem Bereich aktiv sind, eine spannende Welt, in der sie sich beschäftigen. Ja, und natürlich auch, um nochmal so richtig die Hard Facts, ein KGV ist sicherlich auch immer was, worauf man schauen sollte. Steht eine Allianz jetzt, glaube ich, auch sehr gut da. Von daher, auch das käme mal mit in diese Rubrik rein.
Ich habe ein paar negative Punkte mir überlegt.
Ja, gerne, das ist gut, Challenge.
Also das Erste ist, wo ich mir gedacht hätte, wenn die westlichen Nationen jetzt immer mehr überaltern, dann muss doch strukturiert eigentlich die Nachfrage sinken nach Altersvorsorgelösungen.
Ja,
also dieses ganze Thema, was du jetzt positiv dargestellt hast mit mehr Anlagen in Renten. Das könnte vielleicht noch passen, weil die Leute vielleicht sichere Anlagen umschichten, um dann davon möglichst lang zu leben. Mhm. Aber jetzt so die jungen Leute, klar, es gibt eine Notwendigkeit für das Alter vorzusorgen, weil zu sorgen, weil die staatlichen Systeme das nicht mehr schaffen. Aber die absolute Masse wird halt immer weniger.
Ja.
Da dachte ich mir, ob es vielleicht bei einer Versicherung dann gar nicht so attraktiv ist eigentlich, weil die Leute halt einfach nicht mehr da sind, die dann langfristig vorsorgen.
Verstehe deinen Punkt absolut. Ich glaube, in den Developed Markets, gerade Deutschland, Europa, haben wir genau diesen Aspekt. Ich sagte gerade, 70 von 190 Ländern und genau dieser demografische Baum sieht in anderen Ländern halt tatsächlich nicht so aus wie bei uns, sondern eben andersrum. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Chance. Grundsätzlich, was ist eine Ratio, die man sich da anschaut oder die sich auch unsere Analysten dazu anschauen? Wie viele Versicherungen hat denn jemand pro Kopf? Ist interessant, gibt sicherlich auch, oder es gibt dazu Statistiken, aber das mal global betrachtet, nehmen wir mal diese entwickelten Volkswirtschaften, die sind relativ, da hat jeder seine Haftpflicht, seine Kfz und vielleicht noch irgendein Leben und Arbeit. Also man sagt im Schnitt 3 bis 4 Versicherungen hat man sozusagen in dieser Ratio, Produktkunde-Ratio sozusagen. In den Emerging oder Frontier Markets liegt das eher so bei 1. Das heißt, da ist eigentlich noch ein riesen Aufholpotenzial, weitere Versicherungen sozusagen verkaufen zu können. Und da spielt dann vermutlich mal der demografische Wandel noch nicht so diese Rolle, wie das bei uns der Fall ist. Mhm. Insofern glaube ich, ist vor allem interessant, dass eben das Unternehmen sehr global aufgestellt ist. Mhm. Führt auch immer wieder zu Risiken, gar keine Frage. Also die Verwerfung, die wir global sehen, die haben wir und da leidet natürlich auch eben so ein Unternehmen drunter. Mhm. Aber so als Logik finde ich das einen interessanten Denkansatz zu sagen, naja, wie viel Versicherungen hat man denn pro Kopf und hat das vielleicht auch was mit einem Sättigungsgrad zu tun? Mhm. Noch ein interessanter Punkt, ist auch eine interessante Ratio, die man sich oder eine Korrelation, die man sich mal anschauen kann, das ist, dass die Versicherungsprämien sozusagen im Durchschnitt betrachtet korrelieren mit dem GDP. Und das ist natürlich auch interessant, weil da sehe ich schon, steigendes GDP bedeutet sozusagen auch steigende durchschnittliche Versicherungsprämie. Sicherlich auch eine Chance für eben Versicherungsunternehmen, daran dann zu partizipieren.
Weil halt sozusagen in der gesamten Aufschwung von Privatleuten, Unternehmen, also alle müssen irgendwelche Risiken absichern.
Ja. Genau, genau.
Ja, das ist interessant.
Also finde ich 2 interessante Ratios. Das ist jetzt gar nicht auf die Allianz oder so. Ich glaube, das kann man grundsätzlich mal als Blaupause mitnehmen und überlegen, wer ist denn da wie aufgestellt, um das für sich mal auszuklamüsern. Aber grundsätzlich sind solche Ideen ja total interessant, um zu gucken, wie ist das Unternehmen, wo geht die Zukunft hin. Das sind natürlich immer solche Denkstrukturen, die sind nicht fürs nächste Quartal relevant, aber wir wissen ja alle, die wir im Kapitalmarkt aktiv sind, das nächste Quartal ist das eine, wo stehe ich denn in 5 Jahren? So, da werden natürlich die spannenden Renditen dann auch erzielt über den Anlagehorizont hinweg. Und wenn wir immer über Anlagehorizont sprechen, sprechen wir ja eigentlich über Veränderungen, unternehmerische Strategien und all dies. Und das wäre sowas, was eigentlich dann da hinter dem Vorhang liegt.
Ja, das ist ein spannender Aspekt. Ich habe ja noch 2 Punkte gesagt. Den 2. Punkt muss ich noch loswerden. Ja. Weil das ist so eine Grundsatzthematik. Bei Allianz ist es halt sehr präsent. Mhm. Und zwar, jetzt sind wir ja, kommen wir aus der ETF-Welt. Wir sind ja sehr nahe mit den ganzen ETF-Anbietern und haben da gute Kontakte. Allianz hat ja keinen ETF-Arm, sondern die sagen ja ganz klar, aktives Management und ihre Anlagestrategien, sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich. Ich persönlich halte das ja für ein großes Problem für einen Asset Manager, weil ich glaube, der Asset Management Markt ist da schon in einem sehr starken Veränderungsprozess und der ETF oder der Mantel ETF mit seinen niedrigen Konditionen, strukturierte Anlagelösungen, der nimmt halt einen ordentlichen Raum mittlerweile ein.
Ja.
Und jetzt siehst du ja zum Beispiel bei so Anbietern wie DWS, die haben ja Zahlen irgendwann mal vor ein paar Monaten, glaube ich, war das bekannt gegeben und hatten eigentlich eher Abflüsse aus dem ETF-Bereich der Zuflüsse.
Ja.
Das schützt natürlich das Unternehmen auch ein bisschen. Zwar sind die Margen dann runtergekommen, aber die Assets. Und ich sehe halt bei so einem Unternehmen, wo jetzt strategisch sagen, nee, wir sind da eher in der aktiven Welt unterwegs, schon auch Risiken im Sinne von, okay, wenn der Markt sich jetzt da weiter verändert und bei Privatanlegern sieht es ja eher danach aus, dass sie sich tendenziell zum ETF auch hinwenden, dass man dann halt da womöglich, ja, nicht jetzt, nicht in 2 Jahren, in 3 Jahren, aber langfristig schon ein Problem hat.
Würde ich mal mit Jein beantworten wollen an der Stelle. Wenn man sich diese BVI-Zahlen, das ist ja mal unser großes Rahmenwerk, wo wir mal anschauen, wo fließen die Assets denn so hin und was passiert gerade wo.
Der Verband der Fonds.
Das ist der Verband, genau. Entschuldigung, sagen, genau, das ist unser Verband. Und finde ich interessant, ich glaube, zumindest nach deren Zahlen, mal so ein Jahrbuch, was veröffentlicht wird, liegt der Anteil an ETFs, mal in diesem Segment, in dem wir unterwegs sind, ungefähr bei 25%. Und der Rest ist mal noch in Fonds gebunden. Bei den Fonds, ja, wir haben Abflüsse gesehen, gerade so im Mischfondsbereich, im Bondbereich Zuflüsse zuletzt, einfach aufgrund des verändernden Szenarios. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben aufgrund des anderen Zinsumfeldes auch wieder Zertifikatestrukturen am Markt gesehen, die natürlich auch für Vertriebe sehr verlockend waren, wo interessante Strukturen einfach gebaut worden sind. Da kann man gar nichts gegen sagen. Insofern, glaube ich, ist da zuletzt tatsächlich recht viel passiert. Ob das jetzt das eine oder das andere sein muss und inwieweit vielleicht Strategien sozusagen neben dem passiven Investieren für Kunden durchaus doch noch sinnvoll sein können. Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion nochmal. Inwieweit das die Allianz trifft, das werden wir sehen. Und es ist ja immer wichtig, man hat viele Bälle sozusagen, die man sich anschaut, wenn man sich so eine Unternehmung in Summe anschaut. Und es ist entscheidend, welche hat denn jetzt gerade die höchste Relevanz, um auch einen Aktienkurs für die nächsten Jahre sozusagen zu prägen und welcher vielleicht nicht? Oder wo könnten wir auch sagen, werden Geschäftsmodelle nachgeschliffen, ich sag mal, über anorganisches Wachstum? Wir wissen, die Allianz hat wahnsinnig viele Tochterunternehmen zugekauft. Muss man im Hinterkopf haben, was ist gerade wie, wo wichtig und wo kann das Unternehmen vielleicht auch, wenn so ein, ich sag mal, anhaltender Trend sozusagen da ist, noch nachschärfen.
Ich fand es aber ganz interessant, wenn man jetzt über einzelne Unternehmen spricht, man merkt die unterschiedliche Herangehensweise, weil ich würde jetzt eher immer aus der ETF-Welt heraus sagen, okay, Aktien in Amerika macht Sinn, nehme ich meinetwegen S&P 500. Mhm. Ja? Mhm. Aktien Emerging Markets, mache ich mir keine Gedanken, welcher Markt jetzt da besonders gut ist, nehme ich Emerging Markets.
Ja.
Und wenn man jetzt dir so folgt, dann du hast es ja am Anfang dieses FMM auch erklärt, man hört es ja auch raus, sozusagen globale Trends, Zinsen, das Unternehmen ist so positioniert, könnte da reingehen, jetzt fällt mir der Name gerade nicht an, wie heißt die Alterspyramide? Demografie, demografische Entwicklung geht in die Richtung, aber die versuchen dem so entgegenzuwirken. Ja. Da merkt man ja, dass eine Menge Arbeit letztendlich drin steht.
Absolut.
Ist jetzt vielleicht jetzt, was wir jetzt hier kurz besprochen haben, jetzt nicht Aha-Erlebnis, weil es ja schon bekannte Sachen sind, aber waren viele interessante Sachen dabei. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, ihr geht ja diesen Aufwand. Mhm. Ihr habt Leute, die diesen Aufwand gehen. Und dann muss man jetzt natürlich dann auch fragen, lohnt sich das dann auch? Mhm. Also kommt dann da auch was dabei raus, wo man sagt, es macht Sinn, diesen Aufwand zu gehen.
Ja, absolut. Da sind wir natürlich überzeugt von. Und man darf es vielleicht nicht so sehen. Weil wichtig ist, glaube ich, dass man nie Äpfel mit Birnen vergleicht. Oder vorweggeschoben vielleicht. Wir sind auch tatsächlich ETF-Fans für einen entsprechenden Use Case. Das ist immer wichtig. Wir setzen sogar auch ETFs ein in bestimmten Strukturen, weil sie für uns da einfach passen, um bestimmte Dinge abzubilden. Insofern, das kann ich gar nicht mit Ja oder Nein, sondern das ist sozusagen, beides ist richtig. Wir haben allerdings in vielen Mandaten, in der Vermögensverwaltung oder auch in den Fonds, eben die Aufgabe für Kunden Geld zu managen, wo es nicht um Sparpläne, sondern bereits schon um große Volumina einfach geht, wo es darum geht, Drawdowns zu vermeiden, wo es darum geht, Schwankungen sozusagen aus dem Portfolio, also die Volatilität zu glätten und immer dieses Verhältnis Rendite zu Risiko zu managen. Das heißt, Risikomanagement ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Und das jetzt mal im Vergleich zu einem passiven Produkt, ein komplett anderer Ansatz. Das eine investiert natürlich in den Index, super schlank, super kostengünstig. Wir versuchen eben Volatilität und Schwingung und Drawdowns und solche Dinge und sozusagen langfristige, nachhaltige Trends zu adaptieren, mitzunehmen und das für Kunden zu managen. Insofern hat beides meines Erachtens seine Berechtigung und muss auch da sein, weil wir merken, das ist jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis gesprochen, dass Kunden, wenn es an den Märkten Verwerfungen gibt, wie vielleicht zuletzt das in Japan der Fall war, natürlich auch reagieren. Und was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt raus? Das ist schon 10% gefallen. Bleibe ich drin? Was soll ich tun? Und das ist ein Stück weit auch unsere Aufgabe, nicht nur zu analysieren, was passiert da gerade, sondern es auch dann zu kommunizieren. Und ich versuche dann immer zu motivieren, zu erklären, das und das ist die Situation, so und so reagieren wir darauf. Es ist sinnvoll, investiert zu bleiben. Mhm. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, das ist das, was irgendwie am Ende zählt, investiert bleiben und sozusagen das Ende erreichen, um dann diese schönen Aktienmarktrenditen auch haben zu können. Ja, insofern.
Vielleicht noch eine ganz technische Frage. Wenn jetzt ihr Aktie XY bei euch investiert habt, dann habt ihr logischerweise die in allen Mandaten irgendwie dann drin, wo es irgendwie Sinn macht, also wo das der Anlagestrategie entspricht, weil sonst wird es ja keinen Sinn machen.
Ja.
Wenn ihr das jetzt sagt, nee, die finden wir jetzt nicht mehr gut oder da wollen wir uns verabschieden, dann wird es dann auch überall dann rausverkauft.
Absolut, wir haben quasi dieses Research-Team bei uns recht zentral im Unternehmen etabliert. Mhm. Die schaffen sozusagen Wissen für das Unternehmen und das wird dann in den unterschiedlichen Strukturen, sei es in den Fonds oder der Vermögensverwaltung sozusagen umgesetzt.
Ja. Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt mir die Vermögensverwaltung, also Solidvest, schließe nochmal wieder die Klammer, anschaue, wenn ich mich da ins Depot einlocke, dann sehe ich 20 Aktien?
Nee. Absolut, du siehst sozusagen 30 Aktien, 20 Anleihen. Mhm. Je nach Risikoprofil, bei 100% Aktien natürlich keine Anleihen. Mhm. Aber wir brauchen eine Strategie, da investieren wir nur in Anleihen, einfach diesem Zinsumfeld aktuell geschuldet, um das sozusagen einzuloggen. Ja, absolut, genau so ist es. Plus auch die Erklärung, warum wir das tun. Also wir versuchen da, ich sag's mal ketzerisch, transparenter zu sein als ein ETF, indem wir alle Positionen auflisten und natürlich auch erklären, warum wir die drin haben, auch warum in welcher Gewichtung, aber auch natürlich auf Risiken hinweisen. So, das könnte auch passieren, also die Szenarien abbilden. Ein Kunde, es reicht natürlich absolut, ich investiere und es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Also wir sind in der Performance Verantwortung für unsere Kunden. Aber wenn ich mich dafür interessiere und ich werbe da immer sehr für, weil wenn man so ein bisschen mitdenkt und versteht, macht zum einen, finde ich, ein bisschen Spaß. Also Geschäftsmodelle machen irgendwie Spaß. Und ich bin natürlich dabei. Ich verstehe, okay, das ist deren Idee dahinter. Da bleibe ich auch dran. Auch wenn vielleicht die Idee erst in 2 Jahren aufgeht, ist es ja nicht schlimm, wenn dann eben sozusagen das Ziel erreicht wird.
Aber kommentiert ihr das dann auch? Also wir haben jetzt Aktie XY reingekauft heute und die ist jetzt vielleicht 15% im Minus, tippelt so nach unten, wird das dann kommentiert? Also wir bleiben trotzdem dabei, weil und so weiter?
So nah sind wir noch nicht dran. Das machen wir sozusagen auf Marktebene. Da erklären wir dann, hey, es ist gefallen wegen weil und das hat übrigens auf unser Portfolio diese und jene Auswirkung. Wir wollen die Kunden auch nicht überfordern mit Content. Vielleicht ist das mal eine interessante Ausbaustufe. Momentan ist es so, dass wir wirklich den Investment Case erstmal erklären. Wenn wir aber sehen, dass sich der Investment Case ändert oder irgendwas Neues dazukommt, dann passen wir das schon auch an. Also die Texte, die wir zeigen, sind aktuell, nur wir reagieren jetzt nicht auf tagesaktuelle Bewegungen.
Ja. Und was sind es so für Kunden, die dann da bei euch Kunde sind? Also habt ihr da vielleicht Einblick, dass die auf der einen Seite, keine Ahnung, doch ETF-Anleger sind, aber das dann gezielt dazu zum Beispiel beimischen, weil sie sagen, Einzelaktien ist ja auch nicht schlecht, aber dann bitte von niemandem, der sich da auskennt?
Oder? Total spannend. Also wir haben viele versierte Kunden, muss man sagen, die sich sehr gut auskennen am Kapitalmarkt. Wir haben, glaube ich, auch wirklich diese interessierte Kundengruppe, die uns auch, ich sag mal, gerne über die Schulter schaut. Was machen die da eigentlich? Was investieren die denn so?
Und die warum machen investieren die das? Bei euch 20.000 Euro und machen es dann in ihr Millionendepot selbstständig.
Ja, das glaube ich nicht. Wir haben ja sehr kompetitive Vergütungsmodelle mittlerweile. Also insofern, den Aufwand sollten sie sich nicht machen. Das machen wir. Aber nee, von der Idee her genau so. Und ich meine, das ist auch interessant. Unser Durchschnittskunde legt so um die 80.000 Euro an. Also man sieht, es ist eigentlich nicht mehr der Erstsparer, der sagt, ich spare jetzt mal, weil ich glaube, das macht total Sinn, da in einen ETF erstmal zu gehen und erstmal eine Summe sozusagen anzusparen. Und wenn dann aber sozusagen die Summe doch so groß ist, dass man sagt, puh, also wenn es dann jetzt irgendwie mal 10% runterfällt und ich weiß nicht warum und schaue mir das dann so an in meinem Portfolio, dann tut es mir irgendwie weh und ich würde dann schon mal gerne einen ansprechen und mal schauen, wie es denn weitergeht, dann glaube ich, sind wir da ein guter Ansprechpartner für diesen Kundenkreis.
Ja. Und das Ganze digital, aber wie man es halt bei anderen digitalen Vermögensverwaltungen oder bei einem Depot, bei einer Bank geöffnet kennt, mit Legitimationen und dem ganzen Zinnober.
Genau.
Das ist schön. Ja, ich habe mir noch eine Frage, Rendite. Sollen wir da auch mal drauf eingehen? Ja, wie transparent seid ihr denn da eigentlich?
Ja? Wir sind da maximal transparent. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja sozusagen auch unser Leistungsbeweis. Mhm. Ich sage aber immer gleich, Rendite und für mich gehört Volatilität dazu. Also wie viel Risiko gehen wir für eine gewisse Rendite ein? So muss man das meines Erachtens vergleichen. Ansonsten ist man wieder in so einem Äpfel-Birnen-Thema.
Die wenigsten, die schauen dann auf die, die sagen dann, MSCI World, 20%.
Ja. Ja. Ich habe es im Private Banking, da sehe ich das jetzt zunehmend, dass Vergleichsportal oder Vergleichsanbieter sozusagen die Sharpe Ratio, also Rendite und Volatilität im Verhältnis, dass die das als Kennzahl und für die Qualität sozusagen einer Vermögensverwaltung auch herausstellen. Würde mir wünschen, das würde noch so ein bisschen weitergehen, weil ich schon erlebe, dass Schwingungen und Schwankungen im Depot den einen oder anderen nervös machen. Und das zu glätten ist tatsächlich einfach auch Teil unserer Aufgabe. Das stelle ich gerne zur Verfügung. Ich kann dir aber sagen, der Disclaimer, den ich vorlesen müsste, der würde nicht auf ein Blatt Papier passen.
Habt ihr da auf der Webseite irgendwo eine
Wir stellen es per E-Mail zur Verfügung. Das ist dann
PDF. Dann am besten bei euch anrufen.
Genau, am besten bei uns einfach.
Ich kann mal sagen, was wir immer machen beim RobotAdvisor-Test, und da habe ich jetzt gar nicht im Vorfeld nachgeschaut. Wir analysieren ja auch die Anbieter und wir messen immer jeden, weil jeder sagt ja so grob eine durchschnittliche Aktienquote. Ja. Und wir messen immer jeden gegenüber die extra ETF-Weltportfolios. Und die setzen sich aus zwei ETFs zusammen. Einmal aus einem globalen ETF mit Large, Mid und Small Caps und einem globalen Anleihen-ETF, der Staatsanleihen, Unternehmensanleihen drin hat. Also quasi zwei komplett breit gestreute Komponenten. Und wenn jetzt einer 50% Aktienquote hat, dann vergleichen wir den mit dem extra ETF-Weltportfolio 50 und so weiter.
Ja.
Und da kann man dann immer sehen, liegt er jetzt drüber, drunter, ist die Volatilität höher, drunter, Max Drawdown drunter, kann man so ein bisschen abschätzen.
Ja, das ist total interessant. Wir sind halt eher, das kann man auch dazu sagen, immer auf der vorsichtigeren Seite unterwegs. Das zieht sich bei DJE eigentlich seit Gründung durch. Also wir sind eher immer einer, der versucht, nach unten nicht so dabei zu sein. Was dann aber oft zum Ergebnis hat, dass wir nach oben nicht 100% mitnehmen. Wir glauben aber einfach, dass der verpasste Verlust sozusagen in der einfachen Zinseszinsrechnung uns sozusagen nach oben geblickt weiterbringen kann. Insofern, wir sind bei den Vermögensverwaltern eher einer, der vorsichtig unterwegs ist, als einer, der immer voll auf dem Gas steht. Ist eine Typfrage und tatsächlich, man muss damit leben und gut schlafen können. So ist ein bisschen unser Ansatz.
Ja. Da ist mir gerade die Analogie zum Marathon eingefallen. Ja. Und dann ist mir die nächste Analogie gleich nachgekommen. Du fährst ja sehr aktiv Rennrad.
Ja.
Da ist es ja auch so. Es würde ja nichts bringen, wenn du ständig sprintest. Nee, sondern du musst ja auch mal Ruhephasen haben und sozusagen den ganzen mal eine gewisse Zeit geben, um am Ende auch wirklich anzukommen.
Ja, absolut.
Und so ist es ja auch dann bei einer Vermögensverwaltung vielleicht auch.
Ich bin letzten Monat durch Irland gefahren, 800 Kilometer.
Durch Irland geirrt.
Vielleicht noch kleine Anekdote zu Irland, fällt mir gerade ein, wo wir über die Apple gesprochen haben. Ich glaube, da gab es ja gerade den Beschluss vom EuGH, dass sozusagen Apple 13 Milliarden an Irland zahlen muss. Ich weiß gar nicht, was die Iren damit machen wollen. Also das Land, ich fand es ganz wunderbar, was die jetzt noch mit 13 Milliarden, also verrückt. Und in der Tat, aber um die zurück zum Fahrrad. Ich glaube, wir sind mit 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, aber dafür sehr, sehr lange durch Irland gefahren.
Ja. Sehr schön. Vielleicht gibt es eine Steuerrückerstattung für alle Iren.
Ja, das könnte, wer weiß.
Vielleicht für alle Europäer, weil letztendlich haben wir es ja auch bezahlt. Aber egal. Ja, vielen Dank, Sebastian, für den Ausblick und durch die Reise sozusagen in einzelne Aktien. Ich finde es schon grundsätzlich sehr spannend und glaube da auch dran, dass es Sinn macht, eben einzelne Aktien im Detail zu analysieren. Und es ist natürlich auch schwieriger, die Frage wirklich, wenn man ein Unternehmen richtig verstehen will, sozusagen eine Investitionsentscheidung zu treffen, als wir jetzt einfach pauschal sagen, ja, nehme ich eine Allianz, nehme ich noch die Apple-Aktie, sondern wenn man wirklich mal reinschaut, dann findet man wirklich positive und auch negative Punkte. Und wenn man sich das dann in einem globalen Kontext vorstellt, man hat 9000 Aktien, die man alle irgendwie untersuchen muss, um dann die, in eurem Fall 30, rauszupicken, die man dann letztendlich investiert, ist natürlich eine Menge Aufwand. Und wenn es sich dann auszahlt, dann ist es umso besser. Ja. Spricht auch eine andere Zielgruppe an, würde ich auch mal sagen.
Das haben
wir auch gemerkt. Also vielen Dank für deine Ausführungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann schauen wir doch mal in einem halben Jahr vielleicht nochmal drauf. Vielleicht, wenn es ankommt, müssen viele liken und dann picken wir uns nochmal 3 Aktien raus.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke, Markus.
Tschüss. So, das war der Talk mit Sebastian Hasenack von SolidVest. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was für deine persönliche Geldanlage mitnehmen. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn in deiner Podcast-App entsprechend bewertest und likest. Und natürlich, wenn du wieder bei der nächsten Folge hier im Extra ETF Podcast reinhörst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.